Aber wie ich zwischendurch immer schon gesagt habe, dass für jeden etwas dabei ist in diesem Gottesdienst. Nicht nur für die Konfirmanden, sondern für sie, dich und euch. Manchmal hat man so ein Aha-Erlebnis. Wenn Thomas über den Hirten redet, denkt er, oh, da hat er recht. Jesus, der coole Hirte, der mir den Weg zeigt, vielleicht spreche ich ihn mal an. Oder ihr fandet ein Lied gut und summt das Ding, wenn ihr nach Hause geht und das macht euch einfach fröhlich. Da kann ich euch sagen, Gott hat euch einfach diese Freude geschenkt, durch diesen Gottesdienst. Vielleicht seid ihr einfach froh und denkt, oh Mann, das Essen bei der Konfirmation ist ja gut, aber dieser Gottesdienst, so lange, oh Mann, bin froh, wenn er vorbei ist. Und vielleicht doch ist was dabei, wo ihr drüber nachdenken könnt. Gerade wenn heute ihr 4 Ja sagt zu Gott, zu dem Glauben an Jesus, kommt vielleicht jeder nochmal in Erinnerung an die Zeit, wo er konfirmiert worden ist oder sie. Und denkt nochmal drüber nach, wie war das überhaupt? Wie war mein Pastor? Wie war die Prüfung? Wie war die Konfirmation? Alte Erinnerungen kommen hoch. Und dann immer auch die Frage, glaube ich da noch dran? Oder immer noch? Wie steht es um meinen Glauben? Sieht das gut aus oder nicht? Denn darum geht es. Ich wiederhole das immer wieder in diesem Gottesdienst, weil manchmal Traditionen die eigentliche Frage verdecken. Und darum geht es eigentlich im Gottesdienst, dass ich Gott kennenlerne, darüber nachdenke, stimmt das mit Weihnachten, Heiligabend, ist Jesus geboren worden? Stimmt das mit Karfreitag, ist er da am Kreuz gestorben? Und stimmt das vor allen Dingen mit Ostern, dass das Grab leer war und Jesus auferstanden ist? Wenn das nämlich stimmt, dann ist das Hoffnung für mich. Vergesst all die Moralpredigten, vergesst die erhobenen Zeigefinger von der Kirche, vergesst manches, was die Kirche missbaut, auch bis heute, die ganzen Missbrauchsskandale und oft werden die Kreuzzüge aufgezählt. Ja, Christen haben missgebaut, weil sie Menschen sind. Das hat aber mit Gott und Jesus nichts zu tun, sondern mit den Menschen, die eben nicht nach Gottes Weg gelebt haben, nach seinen Geboten. Aber trotzdem ist es wichtig, dass ihr euch heute vielleicht alle die Frage stellt, würde ich, wenn ich euch die Frage stelle, dass ihr an Gott glaubt und mit Ja antworten sollt, würde ich selber damit einstimmen und Ja sagen oder nicht? Die Theologie hat vieles kaputt gemacht, weil sie nachdenkt über Gott nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf wissenschaftlicher Weise. Aber wenn ich persönlich Angst habe vom Sterben, dann hilft mir die Wissenschaft eben nicht. Da brauche ich einen Gott, der mich tröstet vor dieser Angst. Wenn ich nicht weiter weiß oder Entscheidungshilfe brauche, was soll ich machen? Lehre? Soll ich studieren? Ausbildung machen? Wen soll ich heiraten? Ist der Richtige oder ist die Richtige? Wenn ich solche Fragen habe, dann nützt mir wissenschaftliche Erkenntnis gar nichts. Dann will ich von Gott Führung haben, dann will ich von Gott ein klares Wort haben. Da geht's lang. Tu das oder tu das nicht. Das ist der Glaube. Nicht irgendwie eine Theorie, sondern es muss was mit meinem Leben, mit eurem Alltag zu tun haben. Und deswegen habe ich dieses richtig schöne Wort von Petrus mitgebracht, um den es um den Bau geht, um den Hausbau. Hat einer von euch, ihr dürft euch gerne melden, ihr dürft das auch gerne laut reinrufen, eine Ahnung, was ein Oxymoron ist? Wer weiß, was das ist? Finger hoch. Oxymoron. Oh Mann, ihr könnt richtig heute was lernen. Und wenn ihr nichts mitnehmt, dann könnt ihr sagen, hey, ich habe heute gelernt im Gottesdienst, was ein Oxymoron ist. Ein Oxymoron ist eine Kombination von zwei Wörtern, die überhaupt nicht zusammenpassen. Beispiel, bitter, süß. Oder Eile mit Weile. Oder lautes Schweigen. Zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ihr habt es gelernt, könnt ihr nachher bei den anderen, die jetzt nicht dabei sind, fragen, weißt du, was Oxymoron ist? Habe ich gelernt heute in der Predigt. Und Petrus benutzt ein Oxymoron in seinem Brief und sagt etwas, was überhaupt nicht zusammenpasst. Petrus sagt, und ich gehe mal hier von der Kanzel runter, Malte, mal gucken, ob das Mikrofon das macht. Tut es, hört man mich? Ja, wunderbar. Petrus sagt, Jesus ist ein lebendiger Stein. Das geht doch nicht. Wie kann ein Stein lebendig sein? Wie kann ein Stein Leben haben? Hat er doch nicht. Doch hat er, sagt Petrus. Und er arbeitet weiterhin damit und sagt, Gott ist die lebendige Hoffnung. Und er geht noch weiter, Gott ist das lebendige Wort. Das passt alles überhaupt nicht zusammen. Und doch hat Petrus erfahren, dass es wahr ist. Ich wechsle mal das Mikrofon. Das knistert hier mir zu sehr. Haben wir alles eingeübt. Wie kann es sein, dass Jesus ein lebendiger Stein ist? Wie kann es sein, dass er ein lebendiges Wort ist? Wie kann es sein, dass er lebendige Hoffnung ist? Für Petrus ganz klar. Der schreibt den Brief ja, nachdem Jesus auferstanden ist. Und deswegen ist klar, da lebt einer, der eigentlich tot sein sollte. Ein lebender Toter. Das geht doch nicht. Die Jugendlichen denken jetzt an Zombiefilme und so, aber darum geht es nicht. Es gibt jemanden, der wirklich lebt, obwohl er gestorben ist. Ein Stein, der eigentlich tot sein sollte und lebendig ist. Hoffnung, die lebendig ist. Ein Wort, das lebendig ist. Und das ist Gott. Und das ist gut für euch zu wissen. Denn Petrus sagt, kommt zu Jesus als dem lebendigen Stein. Man könnte fragen, was habe ich davon mit so einem lebendigen Stein? Was habe ich von Jesus? Ganz einfach. Wer zu Jesus kommt, zu dem lebendigen Stein, wird auch lebendig. Wir Menschen glauben ja so dieses normale Leben, das wäre schön, das wäre gut. Und die Bibel sagt, komm zu Jesus und es wird noch viel besser. Ja, vergesst die ganzen Kirchenquatsch und die Tradition. Vergesst, denkt nur an dieses Wort von Petrus. Wenn ihr Leben haben wollt, kommt zu Jesus. Wenn ihr Hoffnung haben wollt, die niemals stirbt, kommt zu Jesus. Wenn ihr Worte haben wollt, die lebendig sind, die mir Kraft geben, kommt zu Jesus. Und das ist so wichtig. Die Bibel sagt, Jesus ist das Fundament. Ich habe mal was vorbereitet. Ich hoffe, das geht so vorsichtig. So, zack. Und weg damit. Ihr habt es ja immer wieder gehört, eben bei der Lesung, es geht um den Grundstein, es geht um das Fundament und es geht um Jesus, den Eckstein. Was will uns die Bibel damit sagen, dass Jesus der Eckstein ist? Erstmal sagt die Bibel, pass auf, das ist, könnt ihr nachlesen, 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 11. Es gibt ein Fundament, das Gott gelegt hat, auf dem man aufbauen kann. Und das ist Jesus Christus. Das wäre diese Palette, die ich einfach so ein bisschen schludrig dahingeknallt habe. Und dann wird spannend, weil vorher, in dem Vers vorher, in 1. Korinther 3, Vers 10, schreibt Paulus Folgendes, dass wir darauf achten sollen, wie wir auf diesem Fundament bauen. Jeder achte darauf, wie er darauf baut. Was heißt das? Was will Paulus damit sagen? Ihr sollt darauf achten, liebe Konfirmanden, wie ihr euer Leben gestalten wollt, was ihr machen wollt, was ihr tun sollt. Und dann kommt Jesus als Eckstein nämlich mit in diesen Bau hinein. Ich habe jetzt mal, ich weiß, dass mindestens ein Maurer unter uns ist. Ich habe jetzt mal ein bisschen schlampig so eine Maurerschnur gespannt. Und der Eckstein ist tatsächlich das Allerwichtigste. Wenn der schief ist, wenn der nicht richtig ist, dann kann ich daran die ganze Mauer, da kann ich daran das ganze Haus nicht ausrichten. Dann wird schief. Das wird krumm. Ein Onkel von mir, der musste mal das ganze Klinkerhaus abreißen, weil die polnischen Arbeiter die Mauer schief gebaut haben. Abreißen, neu machen. Und so kann es halt auch im Leben sein, dass manches schief ist, dass manches nicht in Ordnung ist und dass es wehtut. Und dann sagt die Bibel, und die kennt ihr ja inzwischen, wenn du dein Leben ausrichtest an dem Eckstein, Jesus, dann gelingt dein Leben. Dann wird es gut, dann wird es richtig. Dann kann ich mich hier einreihen und immer gucken, ist mein Stein oder die Entscheidung, die ich treffe, stimmt überein mit Jesus, dem Eckstein. Ich mache mal ein paar Beispiele, was passiert, wenn ich das nicht tue. Einige kennen diese Beispiele schon, es sind aber die besten, die ich erfahren habe, um mal zu verdeutlichen, was passiert, wenn ich mich nicht danach richte und denke, ich mache einfach mein eigenes Ding. Ich baue auf was anderem auf im Leben. Kann man ja machen. Jesus, glaube ich nicht dran. Gott, glaube ich nicht dran. Bibel, naja, ganz nett, aber glaube ich nicht dran. Ich gucke lieber, was Menschen so Tolles machen können. Mancher baut auf Geld auf. Mancher baut auf Karriere auf. Bestes Beispiel, wie man es nicht machen sollte, ist ein Ingenieur, der in Bremen gelebt hat. Und den habe ich beerdigt und deswegen kenne ich seine Story, seine Geschichte. Und der war irgendwann scharf auf die Frau seines Arbeitskollegen, verheiratet und es kam natürlich zur Scheidung. Und wer denkt, na toll, da hat er doch gewonnen, irrt sich. Sein ganzes Leben ging danach den Bach runter. Keiner von den Kollegen, kann man ja verstehen, wollte mehr mit ihm was zu tun haben. Und was man von der Frau halten kann, kann man sich auch überlegen. Die hat sich natürlich 2 Jahre später wieder scheiden lassen von ihm. Sein ganzes Leben ging den Bach runter und das war eine der traurigsten Beerdigungen, die ich hatte. Der saß nur noch die letzten 20, 30 Jahre seines Lebens zu Hause, alleine, hatte keine Freunde. Den Job hat er verloren, war bei der Start der Ariane-Rakete dabei, Ingenieur für Luft- und Raumfahrt. Benjamin, dein Wunsch, glaube ich, ne? Und hat sein Leben vergeigt, weil er eine blöde Entscheidung getroffen hat. Und dann kommt mein Eckstein, Jesus, ins Spiel. Hätte er mal geguckt, ist das eine gute Sache, dass ich die Frau meines Kollegen anbaggere und sie da zur Scheidung bringe, dann hätte Jesus gesagt, der Eckstein, nee, das passt überhaupt nicht dahin. Das, was du machen willst, den Stein, den du da in deinem Lebensbau dazu packen willst, der ist schief und krumm, das geht nicht gut. Hätte er sein lassen, vermute ich, wäre sein Leben anders verlaufen. Anderer Mann, alles keine ausgedachten Geschichten. Anderer Mann ist bei der Firma, hohe Position, verwaltet das Spesenkonto, fast 6-stellig und denkt sich, das nehme ich. Und investiere schnell in eine chinesische Firma, die Masken produziert, war zu Corona-Zeiten und dachte, er macht das schnelle Geld, zahlt das Geld zurück. Ende der Story ist, er hat das Geld genommen und das Geld war weg. Nichts kam zurück, kein schneller Euro oder so. Und dann stand er da. Hätte aber geguckt, wie sieht das aus mit dieser Entscheidung, Geld zu klauen. Und ich schaue auf Jesus, was sagt er dazu? Und er sagt, du sollst nicht stehlen. Dann lasse ich das sein. Dann mache ich das nicht. Und wäre das gut für ihn gewesen? Hätte er dadurch ein schöneres Leben? Ja. Denn dadurch hat er Freunde verloren, hat seinen Ruf verloren und fast seine Arbeitsstelle. Beispiel ganz praktisch. Ich war neulich beim Akustiker, Hörgeräte kaufen für unsere Oma. Und er fragte, was mit dem alten Hörgerät? Die sagte, ja, das hat sie dem Onkel geschickt, einem Verwandten, dem Schwager war es. Und das ist weg. Und dann sagt er, habe ich nicht gehört, was Sie gesagt haben. Ich so, wieso? Ja, wenn Sie das verloren haben, das Hörgerät, dann kriegen Sie wieder von der Kasse 700 Euro Zuschuss. Wie soll ich mich entscheiden? Wie sollen wir uns entscheiden? Ist das eine gute Sache? Oder eine schlechte Sache, sage ich, oh, ich spare von 2.700 Euro 700, dann zahle ich nur 2.000, oh, das mache ich mal. Aber ich muss lügen, muss eine Lüge erzählen. Und wenn ich dann sage, wie soll ich mich entscheiden, Jesus, als Eckstein in meinem Leben, wenn mir das wichtig ist, dann sage ich, sorry, dann zahle ich lieber die 2.700. Und ich habe oft schon erlebt von Geschichten aus Seelsorgegesprächen, dass wenn man sich richtig entscheidet, auf einmal jemand sagt, und dann kam Geld, ich habe es zwar nicht gehabt, aber ich habe aus anderer Ecke Geld gekriegt. Eine Frau aus unserer Gemeinde, die brauchte Geld für eine Heizung und die hatte kein Geld und war am Ende, hat aber nicht gelogen, betrogen und auf einmal hieß es in der Gemeinde, es gibt jemanden, der gibt dir das Geld, schenkt dir das Geld. So ist das, wenn man sein Leben ausrichtet nach dem Eckstein, Jesus. Ich habe bei den Predigtvorbereitungen eine tolle Geschichte gehört. Da gab es einen Maler, der hat Landschaftsbilder gemalt. Und er sagte, wenn man sich in so einem Bild vertieft vor der Staffelei, verliert man irgendwann das Gefühl für die Farbe. Und er hat immer 3 Steine da. Edelsteine. Bei dieser Palette, das ist das Ding, wo man die Farben immer zusammenmischt. 3 Steine. Ein Smaragd, der ist grün. Ein Saphir, der ist blau. Und dann noch ein Rubin, der ist rot. Weil er sagt, ich muss da immer wieder drauf gucken, damit ich das richtige Gefühl für die Farbe habe auf meinem Bild. Anderes Beispiel, als was Petrus bringt, aber genau dieselbe Aussage. Wenn ich mich im Leben verrenne oder ich vor wichtigen Entscheidungen stehe, schaue ich auf den Stein, schaue ich auf die Farben. Und die Bibel sagt, die Entscheidungen, die du mit Jesus triffst, sind gut. Die Gebote Gottes sind gut. Denkt nicht an diesen erhobenen Zeigefinger, sondern denkt einfach an Lebenshilfe. Wie soll ich mich entscheiden in meinem Leben? Und dabei ist diese Richtschnur, die ich spannen kann, Jesus Christus einfach entscheidend. Und da sagt er im Grunde genommen mit der Konfirmation, da reihe ich mich ein. Finn, Leonie, könnt ihr mal die Steine von hier vorne bringen und hier nach vorne bringen, genau, die da vorne liegen. Denn das ist ja die Konfirmation. Ich möchte mich eigentlich an Jesus orientieren und reihe mich ein in das ganz große Gebäude an Menschen, die sich eben an Jesus orientieren. Ich gehöre jetzt dazu. Ich bin dabei. Und wenn ihr jetzt Ja sagt, gehört ihr zu der Kirche Gottes dazu. Das Wort Kirche gibt es ja gar nicht in der Bibel, sondern nur Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus glauben. Und im Grunde genommen gehört ihr dazu. Eigentlich ist das ja so ein bisschen geschummelt hier, ne? Weil so sieht, glaube ich, keiner von uns aus. Eigentlich müsste das hier so manchmal so ein bisschen schief sein. Und Benjamin auch so vielleicht und Lea auch. Iris, dich lassen wir mal da unten stehen, dann da passt das schon. Aber das heißt, es gibt keinen Menschen, der 100% ist, der gerade ist, der ausgerichtet ist und nur nach Jesu Worten lebt. Aber es gibt da Menschen, die sagen, ich gehöre dazu und frage immer wieder Jesus, lass mich korrigieren. Und dann ändert sich manchmal unser Leben, weil ich das Richtige tue, weil ich an Jesus glaube. Und so könnt ihr das Leben gestalten. Ihr könnt auch sagen, gut, Konfirmation hinter mir, ich feiere, nehme ein bisschen Geld mit und dann ist mir das völlig egal. Aber ich hoffe, ihr habt gemerkt an diesem Beispiel, dass es sich lohnt, sein Leben auszurichten und immer wieder auch nach Gott zu fragen. Gebet ist das Wichtigste, denn da höre ich ja manchmal, was von Gott in der Bibel lesen ist wichtig. Dann kann man eben hören, hey, was willst du von mir, Gott? Und dann könnt ihr euch daran erinnern, oh, was muss ich noch auswendig lernen, die 10 Gebote. Und dann könnt ihr durchgehen, ist irgendeine Entscheidung, die ich treffen möchte, dagegen. Und dann sagt die Predigt heute und das Beispiel von Petrus, lasst es sein, wenn ihr lügen müsst, lasst es sein, wenn ihr betrügen müsst, lasst es sein, wenn Neid eine Rolle spielt, lasst es sein, wenn ihr über Leichen gehen müsst, ob das mit Worten ist oder mit Taten, lasst es sein. Und das Schöne ist, da geht es ja nicht darum, dass Gott einen Spaß daran hat, uns zu knechten und zu sagen, das sind die 10 Gebote, halte ich dran und dann habe ich meine Freude daran, sondern Gott sagt ja, ich gebe dir die 10 Gebote, damit du ein gutes Leben führen kannst, du selbst und all die Menschen um dich herum. Weil wenn ich lüge und betrüge, gehe ich über Leichen und verletze immer irgendwie auch andere. Und das ist gut. Ihr müsst unbedingt mal Paulus lesen, diesen 1. Korintherbrief Kapitel 3. Da stehen unheimlich tolle Sachen drin. Da steht sogar in Vers 14, dass Gott die Menschen belohnen wird, die sich nach Jesus ausrichten. Und noch cooler ist der Satz aus Kapitel 3, Vers 21, 1. Korintherbrief, wo Paulus sagt, orientiert euch doch bitte nicht an Menschen. Ich kann ihn nochmal vorlesen, weil der so genial ist, dieser Satz. Ich habe ihn hier aufgeschrieben und ich will nichts Falsches sagen, wenn ich ihn erfinde. Haben wir dran? Ah, hervorragend, danke dir, Malte. Merkt ihr, schreibt Paulus, wie unsinnig es ist, einem bestimmten Menschen zu folgen und sich darauf auch noch etwas einzubilden. Übles Beispiel, Hitler. Wir dachten, es ist vorbei, guckt nach Putin. Wieder gibt es Menschen, die Menschen folgen. Guckt auf eure Idole im Leben, wer war Vorbild für euch? Und Paulus sagt, kein Mensch taugt als Vorbild für dein Leben. Sei er auch noch so gut, hat er noch so viele tolle Sachen gesagt. Die meisten Menschen sind irgendwann tot und weg. Und dann kommen wir wieder zu der lebendigen Hoffnung. Wenn man auf Jesus setzt als Fundament, auf dem ich mein Lebenshaus baue, dann bleibt das lebendig. Jesus ist nicht tot zu kriegen. Wir haben es versucht. Aber nach 3 Tagen war er lebendig und die Bibel sagt, er sitzt jetzt auf dem Thron. Steht uns zur Seite und möchte uns unseren Lebensweg zeigen. Ich lege euch das ans Herz, Gott und Jesus nicht zu vergessen. Das passiert manchmal, wenn das Leben super läuft. Und es kann sein, dass ihr manchmal Gott und Jesus vergesst. Das geht uns manchmal allen so, denke ich, wenn es uns gut geht. Wenn es uns aber schlecht geht, erinnert euch daran und erinnert euch daran, wo ihr euch melden könnt, mit einem Gebet. Und dann habt bitte kein schlechtes Gewissen. Dass man sagt, oh, ich habe mich bei 20 Jahren nicht mehr bei Gott gemeldet, ich rede nicht mehr mit ihm, der will mich bestimmt gar nicht sehen. Ist nicht so. Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Ob das 80 Jahre her ist oder 70, das hatte ich neulich, eine Frau, die völlig aufgelöst war, vor Freudentränen zusammengebrochen ist, als wir Gottesdienst mit ihr hatten und Abendmahl gefeiert hatten. Und sie kam nachher zu mir und hat mir gesagt unter Tränen, Das war so schön, das war das erste Abendmahl seit 70 Jahren. Weil der Pastor damals so hart war und so fies und so gemein, hat sie Schluss gemacht mit dem Glauben nach der Konfirmation, wollte nichts mehr davon wissen. Wenn der Glaube, wenn Jesus so ist wie der Pastor, dann möchte sie es nicht mehr wissen von diesem Glauben, nicht von diesem Jesus. Aber das ist natürlich so. Kein Pastor ist so wie Jesus. Bin ich auch nicht. Deswegen schaut nicht auf mich, denkt nicht an mich zurück oder an Lena oder an Finn oder an Tom, an Suri und an Alia, all die uns begleitet haben als Team, sondern denkt an diesen Eckstein. Weil der lebt und der macht keinen Mist und das, was Jesus sagt, ist gut und es lohnt sich, diesem Hirten zu folgen. Amen.